Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Leute, jetzt geht es auf eine große Reise. Einmal Spanien rauf und runter. Wir haben Klassiker für euch, aber auch ein paar Geheimtipps. Und das gibt's jetzt auch noch auf Spanisch. Mi gente, vamos
Meister. Das heißt Gente.
Ich kann null Spanisch.
Das ist Michael Dietz da drüben. Ja. Hallo Michael.
Ja, hallo.
Und ich bin Jochen Schliemann. Schönen guten Tag. Wir sind Reisen, Reisen, der Podcast. Und jetzt lassen wir das mal besser lieber unsere Chefin sagen, die ihr auch aus dem Intro kennt. Bitte schön, Chefin.
Vamos a emprender un gran viaje a España. De arriba a abajo. Con consejos clásicos y expertos para vosotros.
Das war Spanisch. So ein bisschen wie bei der Sendung mit der Maus. Wunderbar. Ja. Hola, ¿qué tal? Die Hombres Catastrofico sind wieder da. Senior Schliemann und Senior Dietz. Buenos dias, Jochen. Jetzt nochmal ganz offiziell. Meine Spanischkenntnisse geben schon mal so einen Vorgeschmack, wie das nachher wird, wenn ich spanische Namen aufsage. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, das hast du stark gemacht. Ich denke, wir haben das cooles Level einfach nochmal irgendwie ein paar Latten höher gelegt jetzt nach dem Beginn.
Ja.
Also willkommen in unserer Spanien-Folge. Wir haben uns ein Reiseziel ausgesucht, das, glaube ich, was in allen von uns auslöst, was auch immer. Also Spanien ist eins der Haupturlaubsländer der Deutschen oder des deutschsprachigen Raums und es stand lange aus und wir haben uns das lange aufgespart und haben jetzt einfach so Bock, dass wir es nicht mehr lassen konnten. Willkommen in Spanien sozusagen.
Ja, nach Traumland Italien, wir haben ja diese Folge Traumland Italien gemacht, das Feedback von euch war so groß, das hat uns das Herz erwärmt und da dachten wir, wir nehmen jetzt einfach die nächste Ikone von Reiseland, die wir krass vermissen, viel Reisen ist gerade nicht, 2021 noch im Frühling und deshalb träumen wir uns dahin nach Spanien, weil ich habe mir das nochmal angeschaut, weil Spanien ist ja auch gleichzeitig irgendwie mehrere Länder in einem. Ne? Wenn man mal guckt, vom Baskenland über Madrid bis nach Katalonien rüber auf die Balearen und dann auch noch die Kanaren. Da ist wirklich alles dabei, ne? Von Bergen, Wüsten, so Westernlandschaften. Ich habe grün, gelb, rot im Kopf, fantastische Strände, Trauminseln, so landschaftlich auf jeden Fall. Und dann hast du auch wieder Hochkultur, weltberühmte Museen in Madrid, sehr nette, finde ich, sehr leidenschaftliche Menschen, die gern Spaß haben, die gern unterwegs sind, die gerne feiern. Und was Jochen ja sofort begeistert, der Spanier und die Spanierin an sich, die essen ja sehr gerne und sie kochen, backen und grillen wie Weltmeister. Und deshalb steht Jochen Schliemann schon wieder sappernd am Wegesrand und will mitgenommen werden in den Süden nach Spanien. Das wäre jetzt schön, ne?
Ja, da fällt mir einfach wenig zu ein. España, ja. Nein, also für mich ist Spanien Land, das viel Emotionen beherbergt, so glaube ich, für viele von uns, weil viele Menschen von uns damit sehr viel verbinden. Und Spanien ist auch immer ein Land, das immer ein bisschen mehr ist, als man meint. Also man hat viele Orte, die man liebt und viele Orte, die Leute auch kennen und so. Aber bei jedem Ort würde jeder sagen, das ist eigentlich noch ein bisschen mehr, als du denkst. Mhm. Und die Geschichte erzählt dir, das ist nicht nur diese Malle-Geschichte, diese Mallorca-Geschichte, von wegen hat auch viele schöne Ecken, weil das stimmt. Und das hört auch nie auf, übrigens, wenn man auf Malle ist. Es ist nicht so, dass du einmal die schöne Ecke siehst, sondern es ist vorbei. Sondern Spanien ist immer ein Land, das, wenn man 3-4 andere Abbiegungen nimmt, als man meint, dann entdeckt man schon wieder neue Sachen. Und deshalb finde ich Spanien schön, vertraut und doch spannend.
Und wenn ich richtig informiert bin, Jochen Schliemann, aus unseren zahlreichen Gesprächen, die wir in den letzten Jahren geführt haben, ist tatsächlich Spanien einer von deinen ersten großen Urlauben oder Reisen gewesen, ne? Als Kind.
Da sagst du was, ja. Ja, Spanien war mein erstes Urlaubsland.
Okay.
Also ja. Wir waren hier in Spanien sozusagen, ich sag jetzt mal hier, ich fühle mich schon so, Heizung ist an. Wir sind im kalten April, dem kältesten April seit Jahrzehnten, glaube ich, 2021 gerade. Spanien war mein erstes Urlaubsland. Wir waren oft in Spanien als Familie oder und waren in Norddeutschland und in Spanien tatsächlich. Und das erste Mal war ich in Spanien mit, 5 Jahren oder so. Also es war wirklich meine erste Auslandsreise. Wir haben das erste Mal Deutschland verlassen und ich glaube, es war so ein bisschen vielleicht auch klassisch. Also Papa hatte eine Wohnung gemietet von einem Kollegen, also um eine Ecke kannte er jemanden, der da eine Wohnung hatte, die ein bisschen billiger war. Das war in der Nähe von Barcelona, war aber nicht wirklich Barcelona. Also Und es war nichts Schickes, es war irgendein Ort, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Es war halt funktional so, ne? Aber es war halt alles da. Es war eine Wohngegend, nah am Wasser. Das war wichtig, es war einmal über die Straße, ich weiß nicht, sondern einmal über die Straße und über so eine Brücke, die über Bahngleise führte. Ja, ich weiß den Ort nicht mehr, aber ich weiß diesen Weg noch als Kind, wie ich mich so jeden Morgen gefreut habe und dann über diese Brücke gegangen bin, über die Bahngleise, die da unterlang führen und dann zwischen zwei Häusern durch so einen schmalen Gang und da war noch so der Schatten des Ganges sozusagen und da funkelte aber schon so das Wasser durch auf der anderen Seite und dann war ich irgendwann durch den Gang durch und dann traf die Sonne mich, der warme Sand unter meinen Füßen, für mich ein ganz klassisches Urlaubsgefühl, also dieser warme Sand, der mittags auch schon fast zu heiß wurde und da war dann das Meer. Und dann, das Rauschen und das bunte Treiben und die Sonne.
Und dann hat Mutti dir die Schwimmärmelchen aufgeblasen und hat dich ins Mittelmeer geworfen.
Nein, ich konnte mit 5 schon kraulen, Rücken schwimmen. Ich bin einfach bis zur ersten Boje selbst noch irgendwie, hab meine Oma aus dem Wasser gerettet und dann habe ich mich erstmal wieder hingelegt in meiner Baywatch-Bade. Nee, ja, also ich war einfach am Strand und war glücklich. Und ich glaube, bei dem, was jetzt kommt zu meiner ersten Reiseerinnerung und auch zu Spanien an sich, leg da mal kurz diesen Vintage-Filter drauf, auf diese Bilder an deinem Kopf. Weißt du, so Farbfotos schon, aber halt dieses leicht überbelichtete am Rand, dieses leicht orangene, nicht so ganz scharf, weißt du, was man so aus dem Schrank kramt. Oder so. Und so ein bisschen ist es für mich so gewesen, als ich mich versucht habe, daran zu erinnern. Und das war halt dieser Strand, von dem ich gerade sprach, an dem ich jeden Morgen hingesprintet bin sozusagen. Da waren wir wochenlang, 2-3 Wochen immer so jeden Tag, also mehrere Jahre am Stück auch immer wieder. Jeden Tag waren wir stundenlang am Strand. Buddelten uns ein zum Beispiel, also bis nur noch der Kopf rausguckte, so klassische Strandspiele, so für mich so ein klassisches Spanien-Ding, standen dann auf, sahen aus wie Sandmonster, haben uns auch so verhalten, rannten ins Meer, wuschen uns ab, ließen uns trocknen in der Sonne, warfen uns aufs Handtuch, damit wir uns nicht mit Sand einsauen. Das hat natürlich trotzdem überhaupt nicht funktioniert, der Sand klebte überall. Und später, als wir trocken waren, spannte das trockene Salz so ein bisschen auf der Haut. So. Und das waren so meine ersten Erinnerungen so an Urlaub in Spanien.
Ach schön. Ich riech gerade die Sonnencreme auch. Das finde ich
voll, ne? Ne?
Also ich bin gar nicht so ein großer Sonnencreme-Fan, weil manche irgendwie, keine Ahnung, da zu viel Parfüm drin ist, aber so diese alte Sonnencreme, so aus dieser Kindheit, manchmal riecht man diesen Geruch auch noch, weil es gibt ja irgendwie so paar Cremes, die immer noch so riechen und dann habe ich sofort genau so dieses wollige, dieses Kindheitsgefühl, dieses Strandgefühl und ja, diese Unendlichkeit dieses Urlaubs, weil du sagst, du hast, ne, das hatte ich als Kind auch, wenn man sagt, wir waren ewig da, wir waren Wochen da, es kam mir ja vor, also keine Ahnung, das hatte ich auch im Urlaub mit meinen Eltern, wo ich dann auch drüber gesprochen habe, wie lange waren wir da eigentlich, eine Woche? Was? Und in meiner Erinnerung war das halt ein ganzes Leben, ne, was man da halt erlebt hat, so als Kiddo. Ne?
Ja, das war die Welt. Und ich gucke mal, ob ich ein paar Fotos noch so einscanne. Da können wir die auf unsere Social-Media-Kanäle stellen. Also dann ist wirklich endgültig vorbei mit der Coolness. Mal gucken, ob ich noch so ein paar alte Bilder finde. Könnt ihr mal nachchecken bei uns auf dem Blog oder auf Instagram, Facebook oder so. Aber wie dem auch sei, als ich diese alten Fotos so ansah, da merkte ich tatsächlich, und das ist das Witzige, um die Brücke mal nach heute zu schlagen. Und ich meine, das, was ich gerade gesagt habe, ist immer noch aktuell. Das Strandfeeling, was man halt vermisst, gerade jetzt. Also wir sind jetzt gerade noch in der Zeit, in der man nicht so viel reisen kann. Und das vermisse ich eigentlich, ne? Diese Strandprobleme, ne? Von wegen Eincreme und Sand überall und so. Das, was ja nie funktioniert hat. Also von wegen, da darf kein Sand ran. Sofort kommt die Windböe und ich sah aus wie das Sandmonster, so ungefähr. Aber als ich diese Fotos ansah, da merkte ich, dass ich damals halt eigentlich entdeckt habe, was wir beide, also du und ich, eigentlich Reisen, der Podcast eigentlich heute sind. Das ist zum einen natürlich die Liebe zum Meer, die wir, glaube ich, beide haben.
Ja.
Papa war Seemann, also das heißt, ich habe immer einen Bezug zum Meer gehabt. Klar, ich komme aus Norddeutschland, aber das war jetzt das Mittelmeer. Aber halt auch diese Liebe zum Neuen. Und das war tatsächlich, witzigerweise, eine kleine Sache hat mich daran erinnert. Ich war immer vom ersten Tag meiner ersten Auslandsreise an Fan von Supermärkten. Wenn mir heiß war, bin ich erstmal in den Supermarkt zum Abkühlen, weil dann keine Klimaanlage war oder so. Machen wir uns nichts vor. Ich habe da rumgehangen, um mich abzukühlen. So. Und das andere war, ich bin immer durch die Regale geschlendert und geguckt, was die Leute so essen, was die so kaufen an Süßigkeiten.
Ja, Süßigkeiten, ausländische Süßigkeiten. Weil mittlerweile gibt's ja fast überall alles. Aber damals waren ja auch die Süßigkeitenregale. Ich erinnere mich auch in fremden Ländern. Ne? Also als Kind war ja alles irgendwie erstmal fremd und so. Und dann stehst du vor diesen Süßigkeitsregalen und es gibt eine komplett neue Welt ist aufgegangen. Und man hat natürlich nicht verstanden, was da draufsteht, aber keine Ahnung, überall Päckchen rausgenommen, angefasst und dran gerochen, was könnte das sein? Und natürlich immer bei Fadi und Mutti gebettelt, dass man halt alles Mögliche ausprobieren darf.
Ja, und Ich sag ja seitdem, also ich habe nicht damals damit bewusst angefangen, aber irgendwie rückblickend sage ich immer, im Supermarkt lernt man fast so viel über ein Land wie ein Museum oder so. Mhm. Noch eine ganz andere Art und Weise. Und das andere war, dass ich immer Züge gucken wollte unter dieser Brücke, über die ich rübergegangen bin und immer gefragt habe, wo fahren die denn hin, wo fahren die denn hin, wo fahren die denn hin? Und alle immer so, ja, dahin. Ich so, geil, kenne ich nicht, aber will ich auch mal hin. Und das war das andere. Also diese Sehnsucht, immer irgendwo hinzufahren zu einem Ort, den man noch nicht kannte. Und eins der wundervollsten Erlebnisse tatsächlich war ganz klassisch für Reisen, der Podcast. Am gefühlt 200. Tag am Strand, also was du sagst, diese endlosen Urlaube, wir waren eigentlich gar nicht so richtig spontane Leute als Familie, aber wir stiegen irgendwie in unseren Mietwagen, den wir hatten, so eine winzige Dose halt, ne, also so von Mietwagen, der billigste, den es halt so gab, und fuhren halt aus der Stadt raus. Ohne Ziel, einfach raus ins Hinterland sozusagen. Es war so ein bisschen hügelig, soweit ich es erinnere. Auf jeden Fall waren es kleine Dörfer und enge Straßen, und ich weiß nicht, es war so ein Seat Ibiza. Leute, wenn ich jetzt einen Port fahre, merkt ihr, das ist keine Werbung. Es war echt so eine Blechdose in Rot. Ne? Und vier Leute. Ich war damals schon nicht so klein als Kind, und du saßt da so zusammengefercht bei auch viel zu hohen Temperaturen. Der Motor unter Blech, da war nichts gedämpft, Alter. Das war wie ein Träger praktisch, nur ein kleiner Träger. Keine Federung. Und die Rückbank, weiß ich noch ganz genau, waren so zwei Stangen und dazwischen ein Polster gespannt. Das war es so. Und das hat sich dann so eingeformt, wenn man sich darauf gesetzt hat. Und wir haben was entdeckt. So, wir wollten irgendwo hin zu einem Ort, den wir noch nicht kannten als Familie, und hatten irgendwann Hunger und fanden nichts und hielten an einem Restaurant, was relativ ungewöhnlich für uns war, also weil man eigentlich so wegen Kohle halt eigentlich eher so zu Hause gegessen hat. Und wir gingen da rein, und das war leer, und das war nicht für Touristen. Das war nicht dieses...
Ach, schön, ja.
Weißt du, also es war, wie soll ich sagen, also es hatte sich einfach so ergeben, aus den Umständen geboren, und die Leute waren nett, es war aber leer. Und ich habe damals eigentlich immer, wenn wir Essen waren, in Anführungszeichen, wenn wir Essen gekauft haben, habe ich eigentlich immer dasselbe genommen. Ich war fünf, Alter. Ich habe Pollo con Fritas genommen halt, ne? Also Hähnchen mit Pommes. So, 2 Kilo Ketchup rauf, geil. Ne? So, kleiner Junge, geil, Pommes, ne? So. Und es gab aber noch was anderes da auf der Karte. Und es waren halt auch nicht diese Touri-Menüs mit den Fotos daneben. Das war ein ganz normales geschriebenes Menü. Und da stand auch in einer ganzen, also nur in Schrift, also ohne Bilder, stand Pollo al Ajo. Pollo ai ai, sorry, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Hähnchen mit Knoblauch.
Für mich klingt super.
Ich meine, wir kommen, ja. Ne, also ich, gut, du bist eh der Aussprache-King. Pollo al aio. So, Hähnchen mit Knoblauch. Im Knoblauch-Sud gegart. Und ich und Mama bestellten das spontanerweise. Und als das kam, so in Tonschalen mit viel Soße und Öl und würzigem Geruch, stutzten wir erst, weil wir das gar nicht so kannten, aber waren kurz danach im siebten Himmel. Ich hatte das, also es klingt so ein bisschen provinziell, aber ich hatte das einfach noch nie gegessen. So viel Soße, das Tunken mit dem Brot in die Soße, die Aromen. Ich hatte noch nie zuvor so Knoblauch gegessen. Das war mir gar nicht klar, was das so bedeutete. Und du ahnst schon, worauf ich hinaus will. Es ist jetzt total subjektiv, aber das war eins der besten Essen meines Lebens. Weil es mit fünf war und es hat mir die Augen geöffnet. Weil ich die ganze Zeit dachte, auf dieser banalsten Ebene, in Spanien, 10 Kilometer weg von meiner Ferienwohnung, was ist das? Warum wusste ich bis vorher davon nichts, dass es sowas gibt, so einen Geschmack? Warum ist das nur ein paar Minuten von dem Ort weg, an dem ich eigentlich war? Warum war ich da nicht vorher? Warum gibt es mehr davon? Geht das auch anders? Reisen oder Essen auf Reisen, was auch immer. Und das war halt ein wundervoller Tag. Und das ist sozusagen so ein Erlebnis, was ja eigentlich uns immer begleitet. Ne? Dieses einfach, du musst gar nicht weit aus deiner Komfortzone raus. Du musst nur einmal links statt rechts abbiegen und ein bisschen die Augen aufmachen. Und dann passieren so Sachen, da auf der kleinsten Ebene für einen 5-jährigen Jungen, die du nicht erwartet hast. Und seitdem ist Spanien vor allen Dingen so ein Land für mich, bei dem ich immer Leuten sage, raus aus der Komfortzone, fahr ins Hinterland, sage ich immer. Das ist vielleicht kein perfekter Begriff dafür, aber für mich symbolisiert es das. Egal, ob ich auf Teneriffa war seitdem, auf Mallorca, ich war mal auf Teenie-Sauftour an der Costa Brava, so ganz traurig mit 16, also eine richtig traurige Geschichte, rückblickend, auf dem Roadtrip.
Du auf Sauftour, das stelle ich mir echt traurig vor, vor allem für deine Kollegen und Kolleginnen. Ey. Was soll jetzt geht mal richtig steil, es ist 21 Uhr, Schliemann ist schon wieder im Bett.
Was soll denn das? Ich meine, naja, gut, egal. Mach nur so weiter. Ich war auf einem Roadtrip mit ein paar Freunden an der Atlantikküste, Nordspanien, können wir nachher auch noch drauf. Ja. In jedem Ort, in dem ich in Spanien war, habe ich es eigentlich immer so gemacht, dass ich irgendwann sozusagen mit dem Auto oder wie auch immer ich unterwegs war oder einfach losgefahren bin, irgendwo hin, ohne Schild, ohne Navi, ohne irgendwas und einfach mal geguckt habe, was passiert ist. Und ich wurde immer belohnt und das hat sich irgendwie, das ist irgendwie so ein roter Faden bei mir und Spanien, dass es leicht ist, ein paar Meter von irgendwo wegzufahren, wo man eh ist, wo auch die meisten Touris sich rumtreiben und einfach viel mehr vom echten Spanien zu haben, als man meint. Und das habe ich in Spanien immer verstärkt erlebt, diesen Effekt.
Ja, es ist krass, weil meine Spanien-Geschichte ist halt eine komplett andere, weil ich Spanien tatsächlich sehr spät entdeckt habe. Okay. Wir waren so die, so von der Familie her, so halt Italien. Ja, also wenn es in den Süden ging, ging es immer nach Italien. Mhm. Das war schon meine Großeltern waren schon die als sie das erste Auto dann im Wirtschaftswunder hatten im 50er, 60er Jahren, die halt mit dem Auto zu sechst in einem Käfer, also wie dein Seat Ibiza, den du da hattest, aus der Pfalz irgendwie nach Italien gebrettert sind. Und deshalb waren wir so eine Italienfamilie, das dann auch mit meinen Eltern dann auch so war und ich als Kind halt vor allem in Italien war und habe Spanien tatsächlich spät entdeckt. Also es gab einmal so ein Ende der 80er Jahre Trip nach Fuerteventura. Mhm. Das war so das Erste, aber das war halt in so einem, ne, Hotel, Strand, da hast du nichts von Spanien so im Kopf gehabt. Ne? Mhm. Und ich habe tatsächlich so Spanien sehr spät für mich entdeckt und tatsächlich über ein Buch. Mich hat eins meiner absoluten Lieblingsbücher nach Barcelona gebracht.
Okay.
Und es ist ein sehr bekanntes Buch, Der Schatten des Windes, Carlos Ruiz Zafón. Mhm. Und es ist ein Roman, ist bei Suhrkamp erschienen und das Buch wurde mir, glaube ich, damals geschenkt. Das kam ganz, ganz frisch raus und dann habe ich es gelesen und es geht um einen Typen, der den geheimnisvollen Friedhof der vergessenen Bücher findet in Barcelona und betritt und damit in eine ganz neue Welt eintritt, in eine sehr mystische, dunkle Welt. Das spielt so in 30er Jahren in Barcelona. Da ist dann auch Bürgerkrieg und alles Mögliche. Und die Protagonistin dieses Buches ist tatsächlich Barcelona, weil halt alles an ganz vielen sehr mystischen Plätzen spielt. Und das war, was du vorhin gesagt hast, das passt sehr gut. Spanien ist immer noch eins mehr. Man hat natürlich auch so Klischeebilder im Kopf von Spanien. Und als ich dann dieses Buch gelesen habe von einem sehr traurigen Barcelona, aber es war doch sehr, sehr faszinierend durch diese Magie dieses Buches. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, es ist so märchenhaft verzaubert, das ist schon ein bisschen abgefahren. Carlos Ruiz Zafón hat es geschrieben. Leider lebt er gar nicht mehr. Der Mann ist letztes Jahr gestorben, 2020, und er war, glaube ich, noch keine 60 Jahre alt. Und er hat viele Bücher, es ist eine Trilogie und Der Schatten des Windes ist so das erste Buch, und die Trilogie spielt in Barcelona. Und deshalb wollte ich unbedingt mal nach Barcelona. Barcelona ist eh Ikone von Stadt, große Geschichte, hat ein bisschen Probleme mit Massentourismus. Das ist so ein bisschen wie Venedig, so Overtourism. Die ganze Welt will dahin, weil es halt schön ist. Es liegt direkt am Strand. Es hat einen tollen Stadtstrand für so eine große Stadt. Es ist eine historische Stadt, wunderschön. Du hast eine Clubszene, du hast eine mondäne Szene, Shoppen und natürlich diese Viertel. Und deshalb ist da immer viel los. Aber wie man das ja immer gerne macht oder wie wir das gerne empfehlen, wenn man außerhalb, sag mal, des Sommers dahin fährt, im Frühling oder im Herbst, ich war zu Ostern da, das allererste Mal damals, das war wahrscheinlich so im März und da war es dann auch schon warm, ne, so 20 Grad tagsüber, nachts wurde es auch nochmal kühl, aber tagsüber war es 20 Grad. Und kommen dann so vor 15 Jahren sie erstmal nach Barcelona. Und war total geflasht, weil ganz viele Leute, die ich kannte, da immer zum Feiern auch schon hin sind. Und irgendwie wollte ich da auch mal mit, aber es hat nicht funktioniert oder ich wollte woanders hin. So Spanien war immer, keine Ahnung, kann ich ja irgendwann mal hin? Ja, Malle und keine Ahnung, Kanaren. Wie das manchmal so ist, man hat ja manchmal so Ziele, die man immer so wegschiebt und dann ist man da. Und das war bei mir so mit Barcelona und lauf so den ersten Tag durch diese Stadt und die ganze Zeit nur den Mund offen stehen, weil es halt so eine perfekte Schönheit ist, so eine perfekte Vielfalt. Es ist so eine Kuckstadt. Du kannst überall entdeckst du halt neue Dinge, neue Gassen. Und wenn man so ein bisschen auf Geschichte steht und auf Architektur, ist es natürlich der Wahnsinn Barcelona. Und ich bin dann ein bisschen halt den Faden aus dem Buch danach gelaufen, aus dem Schatten des Windes. Und das war ganz interessant, weil das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Quasi über einen Roman oder eine Geschichte so eine Stadt entdeckt, dann in real. Und na klar spielte die Geschichte in den 30er Jahren und hat sich viel verändert. Aber dadurch, dass Barcelona so alt ist und diese Altbausubstanz halt steht, ist natürlich auch vieles noch da, was in den 30ern war. Man sieht ein bisschen anders aus, aber es gibt immer noch Geschäfte zum Beispiel oder Shops, die in dem Buch vorkommen, die es immer noch gibt. Ne? Also die über 100 Jahre alt sind und immer noch betrieben werden. Und so habe ich Barcelona entdeckt über die Literatur.
Cool. Cooler Weg. Das ist, naja, ich habe Venedig nicht über den Tod in Venedig entdeckt, aber ich habe es da gelesen. Also interessanter Punkt, ne? Wenn man etwas über Literatur kennenlernt oder von mir sogar Fiktion, sagen wir mal so, es kann ja auch ein Film sein oder was auch immer oder ein Lied, ne? Also ist so, ich habe die Platte Nebraska von Bruce Springsteen gekannt, bevor ich in Nebraska war. Und vielleicht wäre ich in Nebraska nie gewesen ohne Bruce Springsteen, keine Ahnung.
Ja, es gibt halt Lieder und es gibt Textzeilen. Was mich halt weggehauen hat in dem Buch von Carlos Ruiz von Der Schatten des Windes, da erzählt er von Daniel. Daniel ist der Protagonist. Und da gibt es eine Stelle und da sagt er, spricht er über die Ramblas. Also das ist die Hauptflaniermeile von Barcelona. Also jeder, der in Barcelona war, war mal auf den Ramblas. Und die kommen natürlich in den Büchern von Zafón immer vor. Und das ist Pflichtprogramm. Und er schreibt einmal darüber, und das hat mich so angestachelt. Er sagt, Zitat, man kann sagen, was man will, aber eine Straße wie diese gibt es in keiner anderen Stadt der Welt. Da kann man selbst über New York nur lachen. Und als ich das damals gelesen habe, also Alter, wie geht der denn aus dem Sattel? Er spricht über New York und sagt, die Ramblas, so was Cooles findet man in New York nicht. Da hatte der mich mit der Provokation. Und dieses Gefühl in der Stadt, und es gibt so Stadtteile wie El Raval, das ist so ne, gotische Gebäude, das ist auch so ein bisschen mittlerweile so teilweise auch ein bisschen gefährlich da, Rotlichtviertel, aber halt auch so ein hipper Stadtteil mit tollen Restaurants, mit tollen Bars. Also ich habe da fantastisch gegessen. Klar, wenn es da dunkel ist, soll man vielleicht nicht immer überall alleine sein, weil es immer so dunkle und enge Gassen gibt. Aber wenn man dann auf diesen Hauptwegen, auf diesen Hauptstraßen bleibt, wir sind auch abends, es ist nicht ganz so hell, es ist ganz cool beleuchtet, schöne Laternen. Und ich bin dann auf den Ramblas ist auch immer viel los. Also das ist natürlich jeden Abend Volksfeststimmung. Ne? Da hast du irgendwelche Schausteller dann auch da, die Sachen machen. Leute laufen von A nach B, essen Eis, Leute gucken da. Man muss ein bisschen auf seine Tasche aufpassen und auf seinen Geldbeutel. Aber ansonsten ist das halt wie eine große Party rechts und links und alle Touristen aus aller Welt strömen dahin. Das hat ja manchmal auch was. Ich war eher so auf so kleine Orte aus und habe ein Lieblingsplatz. Ich habe viele Lieblingsplätze in Barcelona, aber einen Lieblingsplatz, den habe ich gefunden und zwar es gibt die Biblioteca de Catalunya. Und die kommt auch in dem Buch vor. Und die Bibliothek ist so in einem ehemaligen Krankenhaus, das Santa Cruz Krankenhaus. Und dann kann man, ich wollte eigentlich nur in diese Bibliothek reingucken, weil die halt so, die hat so große Bögen, ist so ganz dunkel, weißt du, so fester Stein und dann diese tollen Bücherregale. Also allein da mal reinzugucken, kann ich nur jedem empfehlen. Tolle Bibliothek. Aber was halt noch großartiger ist, du bist mitten in der Stadt, in El Raval, da ist dann viel los. Und du gehst durch so ein Hoftor Richtung dieser Bibliothek und dann ist da wie so eine kleine Oase mitten in der Stadt dieser Platz, also da, wo dieses ehemalige Krankenhaus war, ist halt noch so ein großer Innenhof und da ist es ruhig. Da waren auch gar nicht so viele Leute, weil entweder du musst es wissen, dass es da ist oder wie ich halt außersehen da rein stolpern. Und da war so ein kleines Café, da war ein kleiner grüner Garten, da konnte man sich hinsetzen, Kaffee, einen Tee trinken, einen Wein trinken. Da waren halt aber auch so Felder mit so übergroßen Schachfiguren, wo Leute einfach so Spanier oder Katalan oder Katalanin da saßen. saß und haben halt Schach gespielt und haben so in diesem kühlen Hof, der ist so ein bisschen, so teilweise ein bisschen sonnengeschützt, da gibt's halt so ein bisschen Schatten, also was du in Supermärkten gemacht hast, zum Abhängen, sich zu kühlen, hat man in diesem alten Gemäuer gemacht, ne, weil diese dicken Mauern und wie das gebaut war, das spendet da auch Schatten, wenig Fenster, sehr typisch dann auch für Spanien, überall da, wo es heiß ist, sind die Fenster klein oder es gibt wenig, dass es halt kühl bleibt. Und das war ein Platz, da war ich stundenlang. Also ich habe Sachen weg von meiner Liste, wo ich noch überall hin wollte, so einfach, ja komm, scheißegal. Das finde ich das Tolle, wenn man dann auf einmal einen Platz entdeckt, den man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, von dem man so gar nicht gelesen hatte, weil man sich auf was anderes konzentriert hatte. Und dann ist man in diesem gotischen, auf diesem gotischen alten steinernen Platz mit diesem kleinen Garten, mit diesen leckeren Tapas habe ich dann gegessen. Also erst habe ich dann einen Kaffee getrunken, dann habe ich Tapas gegessen, dann habe ich mir ein Wein bestellt und so verging die Zeit. Und einfach gucken und sich so ein bisschen in diese Stadt, in dieses Barcelona reinfühlen, auch dieses alte Barcelona, weil es hat schon sehr viel Märchenhaftes, vor allem architektonisch, weil neben Carles Ruiz Zafón hat mich natürlich auch noch ein anderer Katalane in diese Stadt gezogen und da werden viele jetzt sagen, ah ja, wenn ich den Namen sage, und das ist Gaudí.
Gaudí, glaube ich, sagt man. Da ist so ein Akzent. Ne?
Ja, ja, ach, das Akzent habe ich mal im Kopf vergessen. Ja, Gaudí. Ja,
wir wissen ja, wen wir meinen. Ihr wisst alle da draußen, wir sind nicht die Aussprache-Kings. Wir kommen übers Herz. aber da kann ich ansetzen, weil ich tatsächlich auch mit etwas jetzt komme, was vielleicht zu den, ja, nein, nicht vielleicht, sondern ganz sicher zu den drei mindestens Hauptattraktionen Barcelonas gehört. Die Sagrada Familia.
Das ist ja eins der verrücktesten Bauwerke auf diesem ganzen Planeten.
Ich finde ja. Also es gibt so viele Momente in Spanien und gerade in Barcelona, aber das war für mich tatsächlich der Moment, bei dem ich sprachlos war. Tatsächlich. Ganz kurz zur Erinnerung, Sagrada Familia, römisch-katholische Basilika in Barcelona, ist das totale Mainstream-Ziel. Also ist ungefähr so, als wenn man, nein, nicht ganz, aber fast so, als würde man nach Köln fahren und den Dom nicht sehen.
Ja, der Eiffelturm. Also, ja,
oder Eiffelturm, ja. Also wirklich ein Ding so, da muss man eigentlich hin. Und aber manche Mainstream-Sachen sind trotzdem künstlerisch über alles erhaben. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich komme ja so ein bisschen aus der Musik. Vergleich das für mich immer vor Freunden immer so mit Stairway to Heaven von Led Zeppelin. Das ist eine sehr, sehr große Brücke, die ich jetzt schlage.
Ja, ich laufe hinterher. Ja. Ich laufe über diese Brücke.
Guck mal, Stairway to Heaven ist ein Riesenhit. Also fast jeder Mensch kennt Stairway to Heaven. Ne? So ist einer der größten Rockhits aller Zeiten. Ist 8 Minuten lang, ist also viel zu lang eigentlich für einen Hit, fürs Radio, ist viel zu komplex, viel zu schrill, viel zu emotional, viel zu viele Wechsel und es ist trotzdem ein Lied, was alle lieben. Und das ist die Sagrada Familia auch für mich, denn alle lieben diese Kirche, obwohl sie eigentlich ganz anders ist als alles andere, was ich in der Richtung jemals gesehen habe. Ich bin auch kein Kirchenfan. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt irgendwie jedes Mal sagt, geil, alte Steine muss ich hin. Da setze ich mich lieber wie du auf den Marktplatz und trinke Käffchen und gucke einfach mir die Leute mal an oder so. Ne? Und aber alle sagten, also mit denen ich damals unterwegs war, lass uns mal zur Sagrada Familia. Lass uns dahin. Ich so, okay, alles klar, gehen wir hin. So. Und ich weiß noch ganz genau, wir arbeiteten uns so durch die Innenstadt Barcelonas und es sind, wie du schon sagtest, relativ quirlige Viertel und es war dann halt mal heiß in der Sonne, es war dann wieder Schatten, es war dann mal wieder Licht, viel los, viel Leben, links, rechts, oben, was auch immer. Und die Sagrada Familia liegt in so einem schachbrettartigen, eng besiedelten Viertel. Also wenn du das eingibst, Sagrada Familia bei zum Beispiel Google Maps oder so und siehst das von oben, das ist wirklich ein schachbrettartiges Viertel. Es sieht alles gleich aus. Die Straßen sind, also die Blöcke sind gleichförmig, rechtwinklige Straßen. Und der Bereich dieser Basilika ist genauso groß wie ein so ein Wohnblock, so eine Wohnblockparzelle. Genauso groß. Es passt genau in dieses Schachbrettmuster. Und davor ist nochmal ein Bereich, der ist genauso groß als Platz davor. Der Plaza davor, so. Aber alles, was da draufsteht, ist völlig anders. Nicht nur als das in dem Viertel, sondern als alles, was ich persönlich hier gesehen habe. Dann plötzlich kommst du aus diesem quirligen Gedöns da raus und stehst vor diesem Ding. Und erstens fiel mir auf, relativ hell. Also ich fange mal banal an. Relativ helles Braun, fast so Sandfarben, beige oder so. Ne? Die Kirche, da ist okay, die ist ja relativ hell. Dann merkte ich, oh Gott, ist die groß. Also so ähnlich wie dieser Kölner Dom. Wer mal vom Kölner Dom stand, weiß, dass, da denkt man immer so, der ist eigentlich ein bisschen zu groß.
Ja, du hast sofort einen Nacken, wenn du davor stehst. Du kannst ja gar nicht wirklich ganz hoch gucken.
Ja, und es sprengt die Dimension. Also du kriegst es auf kein Foto, die Leute gehen dann noch weiter weg, weiter weg, weiter weg. Passend, kriegen sie immer nicht ganz drauf von der Platz, der, von dem Platz, der da vorgegeben ist. Und es ist größer, es ist, ja. Wäre es halb so groß, wäre es auch okay. Weißt du, es ist einfach viel zu groß.
So. Das ist so, das ist, wenn du auf dem Platz, das finde ich immer lustig, wenn du vor so großen Gebäuden, ne, das ist ja in Köln ganz oft, aber auch in Barcelona, wenn die Leute versuchen, das auf ein Bild zu kriegen und sich dann auf den Boden legen oder halt erst in die Knie gehen und dann so versuchen und dann liegen sie mit so auf dem Boden drauf und wollen das aber noch als Selfie und so. Sowas fotografiere ich immer sehr gerne. Also dann fotografiere ich die Leute. Ja. Das sind immer, ist immer sehr schön. Ich stelle mir dann auch vor, so Leute wie du und ich, Jochen, weißt du, so ein bisschen ungelenkt, 2 Meter groß, wenn die das versuchen. Ich habe sowas natürlich auch schon versucht. Ich würde mich da auch fotografieren. Ich will das Elend auch sehen.
Ja, das Drumherum ist ein bisschen schöner, denn also irgendwann die Blicke fangen so an zu wandern. Du stehst da halt vor und dann siehst du, denn irgendwann so dachte ich so, ja, okay, die Formen sind relativ rund, also nicht so spitz sozusagen, obwohl sie eigentlich schlank sind, schlanke Formen, schlanke Türme, so, wie gesagt, heller Stein eher. Die Türme sind auch nicht so klassisch prunkvoll oder überladen oder ich konnte das gar nicht so recht in Worte fassen. Aber vor allem sind es halt runde, weiche Formen, dabei aber halt schlank und spitz zulaufend, die Türme. So. Und es sieht nicht aus wie so ein Klotz, der da so der so auf dem Boden aufgeschlagen ist, sondern es sieht eher aus, als sei es aus dem Boden gewachsen. Und das war witzigerweise irgendwas, was ich dann später bestätigt hat. Da komme ich gleich nochmal zu. Du siehst dann irgendwann, guckst du aber auf die Verzierung auf diesem Gebäude. Und du weißt, da Kirchen sind ja extrem verziert, die Fenster, immer so kleine Sachen, die da so noch verewigt sind und so. Und da gab es dann an manchen Ecken dann doch mehr, als ich auf den ersten Blick dachte. Nur die waren auch anders. Das waren in sich perfekte Verzierungen. Nur du denkst, Moment mal, hängt da Obst? Oder ist das Gemüse da auf dem Turm oder so? Und das war's. Und tatsächlich so, dass ein Teil der Verzierung oder ein beträchtlicher Teil der Verzierung dieser Sagrada Familia halt wirklich Obst- oder Gemüsenachbildungen davon sind, an manchen Stellen oder an manchen Spitzen der Türme. Und das anstatt von sakralen Ornamenten oder so, also alles grün, gelb, rot, farbenfroh, Leben, Obst und Gemüse, Erdbeeren waren da. Ich weiß nicht ganz, ich habe Erdbeeren gesehen auf einer Kirche. Ich dachte, was ist denn los? Ne? Und das alles total farbenprächtig, aber halt auch detailgetreu nachgeformt. Also sehr, sehr detailverliebt. Und an den Türmen einer der wichtigsten religiösen Bauten der Welt. Das passte für mich alles irgendwie nicht zusammen. So. Und dann guckst du, dann merkst du irgendwann so, sag mal, sind die Fenster nicht auch manchmal geformt wie Blumen oder wie Pflanzen oder so? Irgendwie ist das anders, aber das passt doch auch alles. Wie gesagt, es hat mich irgendwie umgehauen. Diese Lebensfreude, die mir da entgegenstrahlt und dieses andere. Und Kirchen haben für mich oft so einen mystische Ausstrahlung, sakrale Ausstrahlung, strahlen auch Macht und Autorität aus oder so. Das ist jetzt, wie gesagt, sehr subjektiv. Aber dieses Gebäude schrie einfach nur mir ins Gesicht so Fantasie, Farben, Leben. So die Gedanken sind freimäßig in jedem Stein. Und ich drehe jetzt ein bisschen durch, Entschuldigung. Aber ich stand halt in der prallen Sonne Barcelonas und dachte so, ich habe eine neue Form der Architektur entdeckt. Bis ich dann so dachte, verdammt, da geht ja jeder hin. Das weiß ja jeder. Und dann fiel mir auch noch ein, verdammt, die Sagrada Familia wird ja seit 1882 gebaut.
Ja.
Und das ist krass, weil du halt, also die heißt sogar die Unvollendete, weil sie halt nie fertig wird. Also 2026 war jetzt das nächste Datum, wo sie fertig werden sollte. Das ist wegen Corona auch nochmal verschoben. 2026 wäre der 100. Todestag des Architekten und des bekanntesten spanischen Künstlers namens Gaudí. Da sind wir wieder gewesen. Aber es ist halt ein Ding, was halt seit 1882 rumgewerkelt wird. Der Mensch ist natürlich längst tot, die Leute bauen weiter in seinem Sinne. Und es hat mich einfach komplett umgeblasen. Ja, weißt du, was ich meine?
Ja, es ist ja auch, und du hast ja diese spanische Jugendstil, heißt das, ne? Modernisme oder so, ist, glaube ich, der Gaudí-Stil. Und du hast den hast du ja in der ganzen Stadt. Also klar ist die Kirche so, okay, das größte Ding. Ne? Aber du siehst das ja, diese geometrischen Formen, die er da geschaffen hat mit seinem Team und diese eigenartige Bauweise, die ist so krass anders. Das ist ja auch irgendwie immer mit so einem Augenzwinkern. Also nach dem Motto, ich mach da was und du kannst da nicht einfach dran vorbeilaufen so. beim ersten Mal. Also das ging mir so bei ganz vielen Bauten. Ich war da auch im Gaudi-Museum. Das hat oben, das Dach ist der absolute Hammer. Das sieht aus wie bei Star Wars. Also ich glaube, Star Wars hat bei Gaudi da ganz schön geklaut, weil du denkst die ganze Zeit, diese ganzen Helme und hin und her, das kenne ich aus Filmen, aber das ist halt irgendwie, keine Ahnung, von 1890 oder von 1910 irgendwie. Und es ist, glaube ich, das meine ich mit diesem Augenzwinkern, so gebaut, dass wenn man so ein bisschen Zeit dafür hat, dass man halt wirklich nicht dran vorbeilaufen kann, sondern immer mal stehen bleibt, mal kurz guckt und denkt, okay. Und man versucht so ein bisschen zu durchdringen. Und manchmal ist es ja so, dass Menschen dazu neigen, zu viel zu versuchen zu durchdringen. Ich glaube, ganz einfach, der Mann mochte Schönheit und der mochte ja, damit zu provozieren, aber manchmal ergibt das gar keinen Sinn und vielleicht ist das der Sinn, dass es einfach das Fenster nur halt geschwungen ist wie ein hängender Spargel und wie eine Trauerweide. keine Ahnung. Das war einfach eine Idee, eine Umsetzung und halt irgendwie ganz organisch, diese Form. Es hat ja alles Stromlinien. Das ist ja auch Vorbild für ganz viel Design dann quasi im fürs nächste Jahrhundert, also ganz viele Produkte, jetzt nicht so verrückt gemacht, aber dieses Runde, dieses Stromlinienförmige, steckt natürlich auch viel von Gaudi drin.
Ja, und es ist, für mich ist so eine Information, die ich mir dann auch rausgezogen habe aus dem ganzen Thema, war so, dass ich irgendwann natürlich, als ich nachgelesen habe, was das alles sollte, oder zumindest mir so oberflächlich so eine Meinung bilden wollte dazu, ich bin ja jetzt kein Architekturexperte, Gaudi ist von der Natur inspiriert. Und das hat für mich so viel erklärt. Also er selbst hieß es mal so, Natur war, so sagt er, seine hauptsächliche Lehrmeisterin. Das heißt, zum einen nimmt er sehr viel in Sachen Nachhaltigkeit, arbeitet oft mit Bruchstücken. Der hat viele Sachen mit Keramiksplittern gebaut, die halt einfach von Fabriken in der Nähe waren, seiner Bauwerke oder so. Das war zum Beispiel bei diesem Park, den er gebaut hat. Der steht auch in Barcelona. Wie heißt der? Der heißt nicht Gaudí Park, der Güell Park, genau. Ja. Den hat er gebaut, Auftragsarbeit, und hat sehr viel von diesen Mauern und den Sachen, diese ganz bunten Sachen, die dort entstanden sind, aus Keramiksplittern aus den umliegenden Keramikfabriken gebaut. Das war das eine. Und das andere, was ich total spannend fand, was für mich auf diese Sagrada Familia so passte, seine Bauten entwickelt er großteils noch im Bau selbst. Also das heißt, es gibt nicht den perfekten Bauplan vorher, sondern es wird gebaut und dabei entwickeln sich noch Ideen, aber die werden dann bis zum bitteren Ende ausstaffiert. Und das finde ich so wahnsinnig, das ist für mich psychedelisch bei der Musik. Weißt du, dass du was spielst und dem dann folgst und einfach mitgehst, egal was passiert. Und das strahlte diese Sagrada Familia auf mich auf. Halt natürlich gewachsene Bauten und unendlich viel Fantasie, beeinflusst von Spiritualität, aber trotzdem halt wirklich zu Ende gedacht. Und innen sieht's ja genauso aus. Nee, sieht's nicht genauso aus, aber von der gleichen Mentalität her. Dieser relativ helle Innenraum, die Decken, wenn du da hochguckst, wie das da aussieht. Also das ist total abgefahren. Also solche Formen und solche Muster hast du selten gesehen. Alles ist irgendwie da, nur anders. Und es ist runder, positiver, spiritueller, aufregender. Für mich, also wir kamen raus, gut, war auch eine Jungstour und sagten, geil, eine LSD-Version von der Kirche. Mhm. So.
Und ja, das passt.
Das ist nicht.
Das passt aber irgendwie.
Ja, genau, das ist nicht herablassend gemeint, sondern einfach nur so halt auf dieses Psychedelische bezogen. Und da sind wir dann wieder, um den Sack zuzumachen, bei Stairway to Heaven. Halt so ein Lied von Led Zeppelin, das halt auch seinen Weg nimmt, egal was ein Popsong ist, egal wie Sachen sonst klingen, egal wie lang, wie irgendwas formatiert ist, Strophe, Refrain oder was auch immer, das geht einfach seinen Weg und ist trotzdem so wahnsinnig überzeugend, dass halt die ganze Welt drauf steht. Und deshalb rennen da alle hin, aber findet auch jeder Mensch da irgendwie seinen eigenen Zugang zu. Oder zumindest ich war für mich ganz individuell, ganz privat extrem begeistert. Abschließend, das Ding, wenn es fertig ist, es ist ja immer noch nicht fertig, soll bis zu 170 Meter hoch sein und wäre damit sogar das höchste Gebäude der Stadt, glaube ich sowieso, aber vor allem auch die höchste Kirche der Welt.
Großartig.
Auf dem Level spielt sich das ab. Also ich verneige mich vor diesem Bauwerk und vor diesen Menschen, was auch immer der da gebaut hat und vor allem auch an die Leute weitergegeben hat, dass sie jetzt alle auf Biegen und Brechen sein Erbe nachleben wollen. Also es ist ein Mainstream-Ziel, aber man kann das für sich ganz selbst entdecken. Vielleicht sogar im Herbst, Winter oder ganz früh morgens oder so, dass man ein bisschen mehr Ruhe hat. Es ist, für mich war es doch einer der Gewinner absolut der Stadt.
Ja. Barcelona. Ich hab Fernweh nach Barcelona. Wenn ihr könnt, fahrt in eurem Leben mal hin. Man kann auch aus Deutschland super mittlerweile mit dem Schnellzug da runterfahren. Ne? Also dann, man muss gar nicht fliegen, sondern man kann, fällt mir gerade ein, toll mit dem Zug, das sind dann 12, 13 Stunden, vielleicht auch 14, 15, je nachdem, wo ihr in Deutschland seid, aber es ist ein super Trip dort runter und ja, und kommt mitten in der Stadt in diesem auch tollen Bahnhof an. Ach, wir müssen vielleicht doch mal, ich habe ja oft gedacht, Barcelona ist eh so Overtourism, aber vielleicht müssen wir nochmal eine ganze Folge über Barcelona machen, weil mir fallen gerade 1000 verschiedene Sachen ein, auch vom Essen. Es gibt, die machen so tolles Frühstück da. Also ich habe, normal ist Spanien oder auch Katalonien gar nicht so für Frühstück bekannt, aber da gab es tolle Frühstücksrestaurants und Törtchen, Eis, tolle Museen. Also Barcelona ist wirklich toll. Ich habe es viel, viel zu spät entdeckt und will es aber noch weiter entdecken in der Restzeit, die mir in diesem kurzen Leben noch bleibt irgendwann.
Oh mein Gott, jetzt wird's dramatisch.
Nee, bevor es dramatisch wird, verlassen wir Barcelona, dass es nicht zu düster und mysteriös wird, weil wir sind ja auch düster und mysteriös mit Carlos Ruiz Zafón nach Barcelona rein. Wir feiern jetzt das Leben und wechseln kurz zu die mir. Region in Spanien. Ja, war gut. Es ist schön, wenn man sich selbst einen Elfer reinmacht, Jochen Schliemann. Das finde ich ganz gut. Jetzt verstehst du vielleicht auch manchmal, warum wir alle immer so gerne Elfer auf die schießen.
Zur Not schießen sie selbst rein, ne?
Ja, ist so super. Nein, wir feiern das Leben mit dir und einer Stadt. Bin ich sehr gespannt, was du erzählst. Auch sowas kenne ich von vielen imposanten Bildern. Im Norden von Spanien, Bilbao.
Ja,
Bilbao. Die reden auch so, die haben so einen nordischen, spanischen Akzent.
Ja, ne? Genau, die den sagen auch Namen. Moin. Ja, genau.
Bilbao.
Ja, moin.
Moin. Ja.
Nee, ja, der Norden Spaniens, die Atlantikküste, Nordosten Spaniens, um genau zu sein, sollte jeder Mensch mal hin, der Spanien mag oder die Spanien mag. Also es ist wirklich nochmal was anderes, wie ich finde, und wird oft bei den Pauschalreisen zumindest eher so vergessen.
Ja, es wird oft vergessen, dieser Norden von Spanien. Selbst wenn man auch die Pauschalreise mal wegnimmt, ne, man hat hier aber diese Insel und Süden und Andalusien, da kommen wir gleich noch hin, ne, es gibt ja so viel, aber der Norden ist, glaube ich, bei den wenigsten so die erste Wahl, wenn es nach Spanien geht.
Ja, was interessant ist, weil es einfach, also es gibt wirklich Weltklasse-Momente, gerade in Bilbao, da kommen wir jetzt zu. Meine Geschichte zu Bilbao beginnt etwa 2 Stunden oder, weiß nicht, 2, 3 Stunden vor der Stadt, also auf dem Weg tatsächlich wieder im Hinterland. Ich muss das noch mal kurz anbringen. Ich war auf dem Roadtrip damals mit den Freunden, mit denen ich auch in Barcelona bei der Sagrada Familia war. Und das war so ein Roadtrip Deutschland, Holland, Frankreich, Spanien und zurück. Und auf der Strecke zwischen Barcelona und Bilbao, praktisch im Nichts, erlebten wir halt noch mal dieses Spanien, was ich auch so wahnsinnig mag, was man halt nicht mitkriegt, wenn man da einfach nur pauschal hinfliegt und wieder zurück. Wir haben es immer Spanische Sahara genannt, also Spanish Sahara, angelehnt an so einen Indie-Song von den Foals, so also einer britischen Band. Und es war folgende Situation. Kennst du Koffertische? Nee, ne? Also so ein Koffertisch, kennst du das?
Koffertisch? Nee, sag mir nichts.
Das ist, glaube ich, so total 80s. Das ist so ein Ding, so ein ausklappbarer Campingtisch, an dem die Stühle gleich dran sind. Also ganz räudige Nummer.
Und das muss ich googeln, das will ich als Bild haben.
Ich weiß nicht, ob das wirklich der offizielle Begriff Koffertisch ist, so, aber ich weiß nicht, ob es so im Lexikon steht, aber für uns war das halt ein Tisch, der ein Koffer war. Dann konnten sie tragen, den Koffer. So.
Ich habe es gerade gegoogelt, sieht toll aus. Das stark, gibt's wirklich, man kann es kaufen. Für 81 Euro.
Ja, unser ist wahrscheinlich noch der von uns, gibt wahrscheinlich nur einen. Der ist stabil, da kannst du drauf Sachen schneiden und alles super. Der ist
toll.
Unser war blau, das weiß ich noch. Und Stühle gleich dran, total 80s, wie gesagt. Also egal, wo du den aufklappst, du bist zu Hause. Ja. Das Spiel ist halt, du bist sofort zu Hause. Und das Lustige war auch, in der Mitte war so ein Loch, da konnte man durchatmen.
So einen Schirm noch reinmachen?
Ja,
Leute, wenn ihr uns zuhört und ihr seid Koffertischfabrikanten und ihr macht sogar die geilen Dinger mit dem Schirm, dann, wir sind ja jetzt Influencer, dann schickt die uns. Wir bringen die weltweit wieder groß raus. Ich bin jetzt schon Fan. Ich habe noch nie so ein Ding, aber ich wusste nicht, dass es gibt. Aber die Bilder, die ich vor mir habe, sind fantastisch. Ich will dich aber nicht ablenken von der Story.
Nee, also es ist Abend, es ist mitten, also zwischen Barcelona, wir sind viel zu spät losgefahren, die Strecke ist gar nicht so weit nach Bilbao, aber es ist halt Abend, wir haben es wieder nicht geschafft, wir wollten pennen, haben das Auto, so, das war ein alter Ford Granada, wir hatten ein Zelt, wir waren 4 Leute, also schreit ein paar Leute pennen im Auto, ein paar Leute im Zelt, manchmal ein paar Leute drauf, wenn es zu warm war irgendwo drin, und wir hatten halt diesen Tisch. und setzen uns gerade hin und auf einmal gucke ich meinen Kollegen an. Das ist alles so eine wüstenähnliche Landschaft fast. Also nicht ganz Wüste, aber so Steppe, relativ karg. Ne? So, was du so im Inland von Spanien halt so findest. Ich mag das halt, diese Weite. Und das meine ich auch. Auf mich übt diese Landschaft einen gewissen Reiz aus. Und auf einmal gucke ich meinen Kollegen an, der mir gegenüber am Koffertisch sitzt. Sage ich so, Digga, hinter dir steht eine Kuh, Alter. Und dann guckt er mich an mit großen Augen und sagt so, pass auf, weil hinter dir steht auch eine Kuh, Alter. Und letztlich war es so, wir waren so derartig im Nichts, irgendwie zwischen zwei kleinen Hügeln gefangen, dass eine Kuhherde zog an uns vorbei. Und zwar zwischen uns, also da saßen so vier Typen am Koffertisch und links und rechts flogen so 20 bis 40 Kühe an uns vorbei. Mitten in der spanischen Wüste.
Stark.
Die Sonne.
Ja, also, das klingt wie der Anfang von Helge Schneider Film oder so, weißt du?
Ja, oder das Ende.
Man weiß es nicht.
Mitte oder der ganze Film, ja. Ja. Und die Sonne geht unter, oranges Licht, was du da oft hast. Ich guck mal, ob ich noch ein Bild von der Truppe finde. Mal gucken, kann ich mal auf Social Media reinstellen.
Geisterbahn.
Was finde. Ja. Und wir trinken, niemand in der Nähe, machen die Nacht so, also schöner Sternenhimmel auch, relativ klar, ist relativ trockene Ebene da, also Gegend da, also kaum Wolken. Und arbeiten uns dann am nächsten Tag mit jedem Kilometer gen Norden und es wird immer grüner. So, und jetzt kommen wir zum Punkt. Es wird wirklich immer grüner, bis es wirklich extrem grün ist und bergig. Und das ist das, was ich mit dem Baskenland und dem Bilbao ja auch liegt, wirklich verbinde. Ist dieses ganz andere Spanien. Im Süden ist es oft heiß. Natürlich ist es dort auch warm im Norden Spaniens. Aber im Süden ist es öfter mal auch wirklich heiß und auch karger. Und hier ist es wirklich grün, 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 grün. Hier gibt es bergige, teils steile Küsten. Es gibt den Atlantik. Also wir sind wirklich an der Atlantikküste, ein Ozean. Das ist schon nochmal eine andere Nummer, wie ich finde. Und da schraubst du dich manchmal an Straßen hoch mit dem Auto. Da wird es wirklich eng und kurvig, so ein bisschen serpentinmäßig. Manchmal guckst du so aus der Frontscheibe raus, wo du nach oben fährst und dann ganz scharf links abbiegen musst, dass du denkst, du fährst mitten in den Atlantik rein, aber du biegst natürlich vorher noch kurz ab und fährst dann weiter den Berg hoch. Und zwischen all diesen grünen Hügeln, fast am Atlantik und mit Ausläufern bis dahin, bis zum Meer hin, liegt halt die Stadt Bilbao. Und ist wie gesagt ein ganz anderes Spanien für mich. Also nicht ganz so touristisch, nicht nur Strandparty, Klima ist milder, ein anderes Meer als das Mittelmeer, halt ein Ozean, es ist ein bisschen rauer auf dem Wasser oft. Und man kann es sich dort natürlich extrem gut gehen lassen. Also die Stadt bei Nacht, die berühmten gelben Lichter gibt's dort auch, also halt die alten Gassen, dass du dieses gelbe Straßenlicht hast, in dem du dich eigentlich sozusagen auf den Kannstein sofort legen willst und einschlafen willst, weil es so warmes Licht ist. Du hast die Bars mit dem Nachtleben, du hast die Cafés, du hast die baskischen Tapas. Wieder so ein Ausspracheproblem. Ich glaube, die werden Pinchos ausgesprochen.
Ja, das sind diese also Pinchos, mit, die, ne? Die haben diese kleinen, wie heißen die? Pinchos sind die aus Holz.
So Tapas auf Spießen.
Genau,
so.
Diese genau, kleinen also Spießchen, so diese, wie heißt das? Da macht man auch die Zähne mit sauber. Wie heißt das? Wie heißt das Wort?
Zahnstocher.
Ja.
Genau, und übliches, also wissen wir bei Tapas, du nimmst einen Teller oft in manchen Läden, nimmst dir ein paar Dinger, ein paar Pinchos, gehst zur Kasse, bezahlst und draußen setzt dich draußen hin, trinkst ein Bierchen, ein Weinchen oder eine Limo oder was auch immer. Am liebsten natürlich dann ein paar Olivchen dazu oder so, vielleicht noch mit Sardellen gefüllt und der Abend ist warm, du sitzt draußen, alles gut. Alles gut. Und was auch mich an Bilbao erinnert, und das wird vielleicht, werden viele Leute kennen, die dort schon mal waren und viele Menschen, die dort hinreisen, werden es auch erinnern, irgendwann danach, ist dieser viele Meter hohe Hund. Also,
bitte?
Wir hatten die Kühe schon, jetzt haben wir einen Hund. Wir haben einen riesigen Hund, einen 7 Meter hohen Hund oder so, nee, 12 Meter, glaube ich, ist der hoch, aus Blumen.
Mhm.
Und es ist ein Kunstwerk, das heißt Papi. Und es steht vor einem der Orte, bei dem ich meinen, also, ich bin kein Museumsjunkie, genauso wie ich kein Kirchenjunkie bin, aber das Museum werde ich nie wieder vergessen. Und es gibt wenige Städte, die so, wie soll man das sagen? Also Bilbao wurde damals aufgewertet durch das Guggenheim-Museum. Mhm. Also Bilbao war eigentlich eine Stadt, die gar nicht so gut dran war. Also viel Industrie war da, also sprich Strukturwandel stand an. Wie kann man die Stadt retten, weil dort viel Arbeitslosigkeit war und die Stadt war nicht die schönste der Welt oder so. Und da kam man auf die Idee, wir bauen da ein Museum hin. Klingt jetzt erstmal nicht so grandios, aber was sie halt gebaut haben, ist halt ein Guggenheim-Museum. Und es gibt verdammt wenig Guggenheim-Museen auf der Welt. Es gibt in Berlin, Abu Dhabi, das berühmteste, glaube ich, in New York City. Es gibt ein kleines in Venedig und seit 1997 eben auch das Guggenheim in Bilbao. Und ist ein Museum für moderne Kunst, riesengroß, also über 11.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, moderne Kunstwerke fast ausschließlich. Aber vor allem und als allererstes, kurz hinter diesem riesigen Hund, diesem Blütenhund, dieses Gebäude selbst von außen. Und ich habe lange, also wir bereiten uns ja zumindest so ein bisschen vor, ne, auf unseren Podcast, auch wenn man das nicht zwingend hört. Aber ich habe lange überlegt, wie ich dir das beschreiben soll.
Ich bin gespannt.
Denn es, alles, was ich jetzt sage, ist eine Riesendimension. Also es ist wirklich ein großes Museum. Es ist ein riesiges Gebäude und das macht es noch so ein bisschen surrealer. Es gibt irgendwie Ecken, also Ecken und Geraden scheinen in diesem Bau nicht zu existieren. Alles irgendwie ist wellig, Bögen, Kurven, also ganz surreale Form. Irgendwie chaotisch sieht es aus, aber halt sehr, 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 sehr schön. Und es gibt Leute, die sagen, das sieht aus wie eine Artischocke aus der Einrichtung. Die anderen sagen, es sieht aus wie ein Fisch ohne Schwanzflosse. Du merkst schon, die Sache ist schwierig zu beschreiben. Die Außenverkleidung ist aus Titan, Sandstein und Glas. Und diese Titanplatten sorgen dafür, dass es halt eigentlich immer irgendwie schimmert oder glänzt und irgendwie immer ein bisschen anders. Mal so ein bisschen silbern, also meistens silbern, aber halt auch so ein paar anderen Farben. Und das Ganze nennt man wohl Dekonstruktivismus, wurde mir erklärt. Dekonstruktivismus, also heißt das Gegenteil von konstruieren oder dekonstruieren. Und ist vom kanadischen Architekten Frank Gehry. Und jetzt habe ich dich, glaube ich, weil dieser Typ, Frank Gehry, würde man wahrscheinlich sagen, weil er Kanadier ist, hat auch unter anderem in Düsseldorf den neuen Zollhof gestaltet.
Ja,
Sagt dir das was? Das ist dieses Gebäude in Düsseldorf, das auch so.
Ja,
genau. Das ist diese welligen Gebäude, die so aussehen, als wenn sie gleich umkippen oder schmelzen.
Ja, das sind wirklich tolle Gebäude. Da sind Büros drin. Ne? Das ist im Medienhafen in Düsseldorf. Und der ist ja auch so mal so in 90er, Nullerjahren halt so quasi kreiert worden, so als neuer Platz, als neuer hipper Platz für die Stadt. Und das sind super Fotomotive. Und wenn man davor steht, die Gebäude sind halt auch nicht gerade und gibt so eins, das ist total weiß und wenn der Himmel dann blau ist, dann knallt es, muss man fast eine Sonnenbrille aufziehen, um drauf zu gucken. Und wirklich interessante Architektur und wirklich auch in Düsseldorf so ein Anziehpunkt, wo ganz viele Leute von überall her aus der ganzen Welt, wenn die in Düsseldorf sind, wollen die da vorbei und die Bauten sich anschauen. Ja, verrückt, das wusste ich. Ich hatte dich jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass da die Connection ist. Danke, du hast mich glücklich gemacht.
Ja, es macht natürlich total Sinn, wenn man dann beide so sieht, ne? So, aber ich wäre auch nicht drauf gekommen, ne? Irgendwie so ein bisschen angelegt. Lesen kann ja dann ein bisschen und das hat mir dann irgendwie geholfen. Also informieren hilft ja manchmal, habe ich dann irgendwie gemerkt. Und es hat dieses Gebäude, das Guggenheim in Bilbao, hat irgendwie keinen Anfang und kein Ende. Also es ist auch, wenn du drin bist. Also es ist neben den modernen Ausstellungen ist auch da wieder das Gebäude irgendwie selbst die Attraktion. Der höchste Raum ist 50 Meter hoch, der längste Raum ist 130 Meter lang. Alles ist irgendwie lichtdurchflutet, wirkt leicht, verspielt. Irgendwie so ein Labyrinth auf drei Ebenen, soweit ich mich erinnere. Und das Museum liegt halt direkt am Fluss, am Ufer des Flusses Nervion. Ich glaube, so spricht man den aus. Nervion geschrieben. Und ist halt das Wahrzeichen der Stadt geworden. Und das Coole ist halt, dass das Bilbao halt wirklich durch dieses Museum wirklich einen weltweiten Schub bekommen hat. Also die Leute reisen weltweit dahin und man spricht manchmal sogar vom Bilbao-Effekt, wenn man Städten wirklich so einen Schub durch Kultur so gibt. Und anderes Ding ist, da sammelt sich halt alles, was Weltrang hat. Also neben dieser Papi, neben diesem Hund zum Beispiel, ist da auch Maman. Also das ist so eine 9 Meter hohe Spinnenskulptur. So eine ganz, ganz hohe Spinne, so, ne? So 9 Meter hoch, so eine Skulptur halt. Und das Witzige ist, ich habe die dann wieder getroffen, sozusagen diese Spinne, die ist von Louise Bourgeois, heißt die Frau. Das habe ich vom Mori Art Museum in Tokio auch gesehen. Also das ist so eine Künstlerin, die stellt diese Spinne.
Die Spinne kenne ich sogar, die kenne ich auch aus Tokio. Da habe ich,
ja, siehst du, ja,
genau. Ich habe selbst mit der Spinne gemacht.
Ach, du bist das, ja. Und die Künstlerin, die halt weltweit da so ausstellt, Tokio und die ganzen dicken Namen, die stellt halt dann auch in Bilbao aus. Und das ist das Level, auf dem wir uns da bewegen. Und natürlich muss man nicht nur das machen, aber da wird man nicht drum herum kommen wollen. Aber man kann natürlich andere Sachen machen. Man kann im Casco Viejo verschwinden, also im historischen Viertel von Bilbao. Da gibt's Geschäfte, da gibt's Tavernen, da gibt's diesen riesen Mercado de la Ribera. Das ist Europas größte überdachte Markthalle. Das heißt, du kannst da essen. Du kannst da wieder diese baskischen Tapas essen. Du kannst draußen sitzen abends. Du kannst dir gut, da ist auch ein Theater. Also du hast sehr viel klassisches Nordspanien, dass du da auch atmen und leben kannst, indem du einfach so sein kannst, verweilen an Plätzen und so. Aber du hast halt auch diesen Schub durch diese wirklich hochwertige Kultur und diese tollen, tollen Bauten. Und was du machst, um es abzuschließen sozusagen, was du auch immer machen kannst, gerade in Nordspanien oder im Bilbao rum, ist halt, du fährst an die Küste. Also du fährst an die Strände im Umland. Und das sind halt andere Strände, die sind toll, die sind spektakulär, aber die sind halt umgeben von oft viel Grün und manchmal auch spektakulären Klippen. Also ein anderes Landschaftsbild, was wirklich überhaupt nichts dem von Südspanien nachsteht. Also es ist einfach, ich sage immer, fahrt in den Norden. Es ist wirklich eine wunderschöne Gegend mit Kultur, aber halt auch mit viel Natur. Ne?
Natur. Fahrt in den Norden, aber vergesst mir den Süden nicht, Leute. Also es soll jetzt kein Battle werden. Aber ich merke gerade, weil da so viele Geschichten jetzt, die auch so überraschend kommen, also aus dir raus, aber auch, ich merke das auch aus mir selbst raus, so ganz viele Bilder, wie abgefahren dann doch Spanien ist und wir das nicht nur am Anfang als These aufgestellt haben, das beweist sich im Moment gerade von selbst. Auch den nächsten Ort, die nächste Region, die ich ganz kurz anreißen will, über die wir auch irgendwann wahrscheinlich 10 Folgen machen können, weil die Region so groß ist und so geschichtlich ist und so unterschiedlich ist, ist Andalusien.
Ja.
Also ne, das ist ja wie Katalonien, Baskenland oder sagen wir Madrid, ne? Und die ganzen Inseln steht ja Andalusien auch für eine riesige Region in Spanien. Also Andalusien ist wirklich riesig groß. Und es gibt nicht das eine Andalusien, sondern es gibt verschiedene Parts dort, verschiedene Ecken, die auch wieder ganz unterschiedlich sind, ganz unterschiedlich aussehen, ganz unterschiedlich riechen, ganz unterschiedlich schmecken. Natürlich muss man immer bei Andalusien die Alhambra kurz mal droppen. Warst du mal da, Jochen?
Nee.
Ich auch nicht. Und man muss ja auch noch große Ziele haben. Ich glaube, viele, die in Andalusien waren, die waren auch in der Alhambra. Als ich da war, hatte die geschlossen. Das ist ja einfach, die maurischen Könige haben da Paläste und Gärten hingestellt, die wirklich, ich glaube, im 13. Jahrhundert so, die wirklich ihrer Zeit so weit voraus waren und so abgefahren waren. Und da ist immer viel los, natürlich UNESCO-Weltkulturerbe. Wenn ihr in Andalusien seid, versucht dort hinzukommen. Ich weiß noch aus meiner Erfahrung, da wurde irgendwie renoviert und war zu. Am besten, man bucht sich auch vorher Tickets und so. Ist ein absoluter Touristenort, aber ich habe Bilder gesehen, schaut euch mal Alhambra im Netz an. Ich glaube, wenn man da ist, muss man hin oder einmal im Leben in Spanien muss man da vorbeifahren. Also es steht ganz oben auf meiner Bucketlist für Europa und das wird auch irgendwann für eine ganze Folge Reisen tragen, weil das so abgefahren ist. Ich war zumindest in der Nähe in Andalusien. Ich war so ganz im Osten Andalusiens und fand das da sehr, sehr spannend, weil es da auch in Spanien war, was ich so nicht auf dem Schirm hatte, weil es nicht dieses Wüstenartige hatte, was du jetzt erzählt hast, so vom Hinterland da oben Richtung Bilbao, Richtung Baskenland, sondern dieser Osten von Andalusien ist auch so eine Region, wo es ist sehr bergig. Es gibt auch so eine Bergenroute und eine Burgen- und Schlossroute. Überall gibt's alte Burgen auf so Bergketten. Und unten in Tälern ist so ein ganz altes Kulturland, also was schon seit Jahrtausenden bewirtschaftet wird. Sehr fruchtbar, sehr sehr viel Wasser, beziehungsweise sie kriegen jetzt auch Probleme über den Klimawandel, ne, mit dem Wasser. Es wird trockener und vor allem wird das Wasser abgezogen. So ganz im Süden von Spanien wird ja 365 Tage im Jahr Gemüse angebaut, dass wir hier in unseren Supermärkten auch im Dezember irgendwie 8 Kilo Erdbeeren für 2 Euro kaufen können. Das ist so die Downside, die da unten ist. Ist schon immer Anbaugebiet, so wie wir das jetzt ausschlachten, ist es nicht ganz gut. Aber da, wo ich war, in diesen auf diesem quasi Plateau, auf diesem Hochplateau, die Sierra de María Los Vélez. Mhm. Und du kommst dort an und das ist so ein Ort, weißt du, du steigst damals aus dem Auto und du riechst einen Ort.
Okay.
Ich finde ja, jeder Ort riecht ja auch so ein bisschen anders. Und dann gibt's so Orte, die so einen kleinen Geruch haben, so ein bisschen. Dann gibt's Orte, die so was Stechendes, was so ganz Spezielles haben. Finde ich oft in Asien. Und in in Andalusien, und zwar da nähe dem Ort Vélez Blanco. Da bin ich aus dem Auto ausgestiegen und dachte, meine Herren, ich habe gerade Disco in der Nase, weil du wirklich eine Mischung aus Olivengerüchen hast, aber auch Holz, Mandelbäume, du hast Früchte gerochen. Das war also wirklich toll. Ein Ort, der duftet, der die ganze Zeit duftet. Und wenn man diese fruchtbare Ebene, und ich habe das ein paar Tage gemacht, immer wieder durchlaufen ist, läufst du halt die ganze Zeit an so uralt knorrigen Olivenbäumen vorbei. Ne? Also das ist wirklich eine jahrtausendalte Kulturlandschaft. Und da wird teilweise auch noch ganz traditionell angebaut. Das sind auch, musst du dir vorstellen, das sind gar keine Ortschaften, so, sondern wie so ja, da steht da irgendwie eine Hütte und da ein kleines Haus, und meistens sind das so andalusische Häuser natürlich, die auch sehr viel von der Sonne schützen, also so gemauert und meistens irgendwie in hellen Farben, beige, weiß, braun, bisschen rötlich, und das sind so ganz tolle Orte, ganz kleine Häuser. Es gibt auch immer wieder so Feenhäuser, die man mieten kann, und dann ist man wirklich im Nichts, quasi in einem großen Feld, guckt auf Gebirgsketten, und das sieht dann toll aus, weil du guckst dann in die Berge rein, und manchmal ist da oben auch noch so ein bisschen Schnee, und wenn du dann durch so einen Mandelhain durchläufst und die Mandel blüht, du hast einen blauen Himmel ohne ein Wölkchen, du hast diese ganz in der Ferne halt auch so diese weißen Bergkuppen und dann vorne eine Mandelblüte davor. Das sind Bilder, die sind so abstrus, toll und gigantisch, und vor allem sind da nicht viel Menschen. Also da waren auch nicht viel Touristen. Also in dem Ort, wo ich die meiste Zeit da war, in diesem Vélez Blanco, so 2000 Einwohner, und befindet sich so 1000 Meter hoch. Und das ist quasi das bergige Hinterland von Almeria. Das hat man vielleicht mal gehört, die Provinz Almeria. Und da gibt's halt diese Naturparks, und überall, also es ist Wanderparadies, Mountainbike-Paradies, und überall hast du irgendwelche Reste von oder Ruinen von alten Burgen, und dann sind wir dann auch in Spanien, die sind alle nicht so abgesichert, da kannst du ein bisschen klettern, das macht total Spaß, wenn man mit Kids unterwegs ist, muss natürlich immer ein bisschen gucken, manchmal wird's auch steil, dass dann niemand irgendwie runterfällt, aber das ist wirklich so eine abgefahrene Landschaft, die ganze Zeit lebt, die riecht, die atmet, und die ist mir sehr, sehr, sehr ans Herz gewachsen, weil die mich auch so überrascht hat und die ich mit Spanien so halt auch nicht in Verbindung gebracht habe. Und was halt auch toll ist, in diesem Vélez Blanco, das ist auch so die Stadt des Wassers, überall sind so öffentliche Brunnen. Ne? Also es ist so ein Städtchen, ne? 2000 Einwohner oben auf dem Berg, das sind natürlich so ein paar Gassen, die sie so entlang schlängeln, und zwischendrin in diesen Gassen sind aber immer solche Brunnen, die sind so gekachelte Brunnen, und da sitzen halt so die alten Andalusier, meistens halt so ganz klischeemäßig so irgendwelche Typen, so um diese Brunnen rum. Rauchen irgendwie eine Zigarre, haben alle irgendwie so karierte Hemden an und Sandalen, unterhalten sich, lachen die ganze Zeit und nehmen sie immer so einen Schluck von ihrem guten Wasser da. Und das war ganz toll, und das ist halt auch so ein Ort, da gibt's auch ein Hotel und eine Pension und dann halt auch einen Wochenmarkt, und wer es ruhig mag und nicht dahin will, wo alle sind, ist das ein fantastischer Ort, wo du viel machen kannst, wo es sehr ruhig ist, wenn du möchtest, wo du auch Einsamkeit erleben kannst. Wie gesagt, es gibt da halt diese Ferien, diese alten Ferienhäuser, die halt auch ganz, ganz kahl und einfach eingerichtet sind, und die sind dann, die sind im Sommer dann schön kühl und es ist dunkel, und dann haben sie so eine kleine Terrasse, und da kannst du draußen sitzen, und da geht's dann abends ab. Ne? Also in so ein, stell dir vor, da sind überall, da zirpt's und da, da gehen die Vögel ab. Also das ist einfach schon ein Schauspiel. Und was du natürlich da unten hast, wo halt wenig ist, du hast natürlich dann auch so einen Sternenhimmel. Wenn du dann, ich war da, als Vollmond war, und dann wird's halt auch so ein bisschen schön unheimlich. Jetzt nicht böse unheimlich, aber schön unheimlich, wenn halt dieser Vollmond da über dieser Hochebene drüber hängt. Und spiegelt sich dann irgendwie in diesen Bergen und du hast diese langen Schatten von diesen Bäumen, die dann da stehen. Also das ist wirklich ein ganz magischer Ort, und der muss auch schon sehr lang magisch sein. Und das ist was, was ich da entdeckt habe und so vorher auch nie gesehen haben. Veles Bianco ist berühmt für Felsenmalereien. Also wirklich uralte Felsenmalereien. Du kannst da so eine Tour machen, und da gibt's dann den Indalo. Das ist so ein Männchen, so ein keine Ahnung, also wirklich so eine, wie viel hunderttausende Jahre alt, ne? Jetzt mal übertrieben gesagt, da in der Höhle halt da gemalt wurde, ne? Also man sagt, 7500 Jahre sollen die alt sein, diese Felsenmalereien. Die sind immer noch da. Und das sind zwei Höhlen, und das sind so astronomische Symbole halt, ne? Und du siehst so tatsächlich halt Jagdszenen und zur Tierdarstellung, die sind so gut erhalten. Du fliegst halt weg. Man glaubt es halt gar nicht. Man denkt immer, ja, die haben sie irgendwie nachgezeichnet oder so. Nee, die sind 7500 Jahre alt. Die sind ja auch so abgeschlossen. Du kommst da nicht einfach hin, musst so eine Tour machen. Und ja, und dann in der Nähe der Decke der Höhle ist dann dieser Indolo und dieser Talisman. Und der steht halt so als, ja, mittlerweile Symbol halt für diese ganze Provinz Almeria. Und es ist auch ein toller Weg hoch auf diesen Berg. So, man läuft so von dem Parkplatz, wo man da hinfährt, so 25 Minuten läuft man halt so steil hoch und denkt so, mein Gott, wieso laufe ich hier bei 38 Grad diesen Berg hoch gerade? Ne? Wieso war ich auch so schlau und habe die 13 oder 14 Uhr Tour genommen? Da ist so eigentlich Siesta oder so, oder war so viel los dann, und da war kein anderer Platz frei an dem Tag. Und dann kommst du oben in die Höhle und denkst so, wow, 7500 Jahre alt. Das haben die da haben die dann gemalt und haben die schon gelebt, und diese Natur war ja vor 7500 Jahren schon da. Also die haben das hier bewirtschaftet, die haben da gut gelebt. Und ja, ist wirklich, wirklich ein toller Ort. Also die Andalusien sowieso. Und der Teil, dieser ganze Osten, ist dann auch bekannt als der Part der weißen Dörfer. Also weil halt diese ganzen Dörfer wie Veles Bianco, das ist halt alles weiß. Ne? Halt auch wegen der Sonne, das macht ja Sinn. Hat man in Griechenland ja auch viel, wo man diese Bilder dann sieht von griechischen Inseln da, wo alle Häuser weiß sind. Und das hast du da auch. Und noch ein Tipp, es gibt dann auch noch so eine tolle Burg da oben, und von da hat man einfach über diese komplette Hochebene eine der besten Aussichten, die ich ever hatte. Du kannst dich gar nicht, du guckst dich fertig, ne? Ne, überall, du siehst diese Bergdörfer, und dann gibt's da noch so einen großen Felsen, den nennen sie den Backenzahn, weil er wirklich aussieht wie ein Backenzahn. Er kommt wirklich wie in diesen Western, die man kennt, ne? Wo nix ist, und auf einmal kommt aus dem Nichts halt so ein gigantischer Felsen, ne? Und der sieht halt aus wie ein Backenzahn, und das ist auch sein Spitzname. Also, deshalb, ich kann diese Region nur empfehlen, weil das nochmal so ein ganz spezielles Spanien. Es ist in der Nähe von Granada, also wo die Alhambra ist, in der Nähe vom Weltkulturerbe. Es ist ich fand es vom Essen her da so ein bisschen einfach. Also die essen das, was halt da ist. Du hast halt unfassbar viele Oliven, ne? Also gibt's für alles Oliven.
Und, nicht schlecht.
Nicht schlecht, ne? Und ansonsten halt auch mit Gewürzen wird da gearbeitet, Kreuzkümmel, Anis, so Muskatnuss, Kardamom. Also es sind sehr einfache Gerichte, aber auch wieder sehr würzig. Es riecht alles gut. Und was ich toll fand da, und ich weiß nicht, ob du, wenn wir bei Spanien sind und bei spanischem Essen, ich glaube, es gibt's überall, es gibt mittlerweile auch in Deutschland, ich finde, dort auf dem Wochenmarkt gibt's die besten Churros. Kennst du dieses spanische Gebäck aus Weizenmehl? Einfach Weizenmehl, Butter, Zucker, wird in Öl frittiert, super fett, kommt dann raus, man isst es lauwarm, Zucker drüber. Und wenn das dann so warm ist wie warmer Teig und dann ballerst du dir rein, man sollte vielleicht nur ein oder zwei essen, man isst sieben, hat Bauchweh und ist trotzdem glücklich.
Sehr gut. Ja, ich bin ja eigentlich so ein Süßer sozusagen. Ich mag ja sehr gern Süßes, aber tatsächlich ist meine erste Amtshandlung in Spanien meistens, dass ich mir irgendwie tatsächlich die Oliven hole und dann eine Käse-Schinken-Platte und dann mich draußen hinsetze in den Schatten und erstmal kommen lasse. So, das ist tatsächlich witzigerweise so in Spanien tatsächlich mein erster Essensreflex immer. Und was ich auch noch abgöttisch liebe, sind diese, wie heißen die, Pimientos de Padron.
Ja,
diese grünen kleinen Paprika sozusagen Schoten, die du in der Pfanne machst, nur mit Öl und Salz.
Ja.
Kann ich mich dumm dran fressen. Also finde ich fantastisch. Ne? Von einer Paella gar nicht zu sprechen. Eine gute Paella sollte man da auch essen. Weißt du, was mir gerade so auffällt, ist so, witzigerweise, ne, dass wir so, man denkt an Spanien oft erstmal so an Pauschal, an die üblichen Städte, an die üblichen Strände und so weiter. Und ich musste jetzt im Laufe dieser letzten Stunde immer öfter an drin denken, wenn ich mal so Freunde aus anderen Kontinenten, also Amerikaner in dem Fall, irgendwie sagen, sie wollen unbedingt mal nach Spanien. Die reisen 3 Wochen nach Spanien und gucken sich Sachen so an, wie wir sie jetzt auch so ein bisschen so beschrieben haben. Also halt Spanien aus einer ganz anderen Perspektive. Mhm. Also für die ist Spanien auch viel exotischer. Ist halt in Europa, ist halt ganz was anderes als für die. Und natürlich, Amerikaner mögen Kultur ja eh, weil sie selber ja jetzt nicht so richtig alte haben. Und aus der Perspektive, wenn man Spanien aus der Perspektive anguckt, ist es halt was ganz anderes. Und vor allen Dingen halt irgendwie ein Land, das nie aufhört, spannend zu sein und das man nie aufhören kann zu entdecken, auch abseits der Orte. Und das, um den Sack jetzt für mich so zuzumachen, ist es tatsächlich so, all die Orte, von denen wir auch sprechen oder die Eigenschaften, die wir sehen, sind entweder in diesen Orten selbst, an die viele Leute fahren oder halt einfach gar nicht so weit weg. Und das ist ja kein riesig großes Land oder so. Man kann einfach wahnsinnig viel erleben und viele andere Facetten von dem sehen, was man glaubt, was man kriegt oder was man nur kriegen würde, wenn man an den Orten bleibt, wo man von mir aus ein Hotel gebucht hat oder so. Und das, ich habe jetzt so Bock, da hinzufahren bei dem, was du gerade beschrieben hast. Ich sehe diese Olivenbäume vor. Ich mag Olivenbäume halt sehr gerne und Olivenhaine, diese wie die Bäume geformt sind. Gerade die, wenn die im Mondschein glänzen, dieser Glanz, das ist halt einfach etwas, was Schönes und was gar nicht so weit weg ist von dem Ort, an dem man vielleicht eh gerade ist in Spanien. Ne?
Traumland Spanien. Es ist wirklich ein Traumland. Und wir haben ja nur ein paar Ecken, ein paar Regionen jetzt mal angesprochen. Da waren wir ja noch gar nicht auf den Kanaren, Mallorca. Ne? Das ist das, glaube ich, wo viele so Spanien malle. Und ich verspreche euch, wir machen irgendwann noch eine ganz große Mallorca-Folge. Oder 2 oder 3. Weil du hast es ganz am Anfang gesagt, Jochen, das ist ja eine Insel, die natürlich so bei uns so ein bisschen auch so ein Boulevard-Image irgendwie ein bisschen hat. Aber allein Palma als Stadt ist schon toll. Und das will ich noch ganz kurz sagen, weil du hast von Bilbao auch gesagt, und das hatte ich in Palma zum Beispiel auch, was ich an Spanien toll finde, sind natürlich auch die Abende mit den Menschen. Wir waren jetzt viel draußen in der Natur, aber überall in Spanien, in fast allen Städten, gibt's irgendwie so eine Ecke, so eine Meile, die auch wunderschön ist. Ich meine, es ist nicht so eine Saufmeile, sondern wo halt Plätze sind, wo mehrere Restaurants sind, Tapas-Bar, wo dann abends ab 22, 23 Uhr die Leute halt dann essen gehen, trinken, die Nacht da verbringen, wenn es schön kühl ist. Man kommt mit ganz vielen Menschen ins Gespräch und das, diese Abende, weil die so anders sind, weil man so spät irgendwie essen geht durch die Temperaturen und man hat so, ich finde so gerade als Deutscher dann oft mal so ein exotisches Gefühl, oh 23 Uhr, wir gehen ins Abendessen und man trinkt dann und das ist alles dann so nah und eng und dann zieht man vielleicht noch durch ein paar Bars und geht tanzen oder tanzt unter freiem Himmel, also dieses Abendlebensgefühl, das finde ich dort fantastisch, weil das finde ich hat man so in Deutschland, weil halt das Wetter ist und weil halt alles so auf draußen angelegt ist. Das fehlt mir hier manchmal so ein bisschen. Und das wollte ich nur sagen, es fällt mir jetzt gerade bei Palma ein, Palma de Mallorca, weil das auch eine tolle Stadt ist, diese ganze Insel einfach toll ist, auch abseits von den 8, 9 Orten, die man so kennt.
Es ist auch dieses, ich kann es nur ergänzen, dieses Leben draußen. des Lebens draußen. Du hast vorhin von den Rentnern gesprochen, die auf einer Parkbank sitzen, diese kleinen Plätze. Ich erinnere das auf Teneriffa, da haben wir mal eine ganze Folge zugemacht. Die könnt ihr euch auch anhören. Die Teneriffa-Folge ist eigentlich sehr nett geworden. Teneriffa hat ja sehr viel auf einmal für eine Insel, also was man so alles auf einer Insel sozusagen unterbringen kann, ist da irgendwie untergebracht von der Natur. Und da auch, wenn ich da denke, oder halt eben auch auf Mallorca oder so, diese kleinen Plätze, wo Leute halt sitzen, wo sich die Rentner abends unterhalten, wo die Kinder abends auch noch spielen zu Zeiten, wo sie bei uns eigentlich gar nicht mehr zu sehen sind auf der Straße, das Leben draußen und so. Das ist etwas, was man auch sehr gut vermissen kann, wenn man in Deutschland gerade im Winter sitzt oder sonst wo. Das ist etwas, was die einfach besser können als wir.
Ja, wir haben ja auch die Valencia-Folge. Ne, hört euch die auch an. Eine tolle Stadt, die man gar nicht, die viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Ich bin großer Valencia-Fan. Ist immer auch nochmal so ein bisschen eine Alternative, weil zwar ganz anders, aber so eine Alternative, wenn Barcelona zu voll ist, fährt man einfach ein bisschen weiter bis nach Valencia. Auch eine tolle Stadt, gibt's auch eine Folge. Also wir haben ja schon ein bisschen was von Spanien abgedeckt, aber da ist noch so viel mehr. Da kommt noch mehr hoffentlich in den nächsten Jahren. So, ich bin jetzt spanisch olé unterwegs. Ich habe jetzt gerade so eine Abendstimmung, und wir nehmen jetzt auch auf. Es ist 22.48 Uhr, es ist wirklich Abend im kalten Frühling in Deutschland. Ich habe jetzt das Gefühl, jetzt noch raus, irgendwie noch ein paar Tapas essen und zwei Gläser griechischen Wein, wollte ich mal sagen, spanischen Wein, wäre ich jetzt dabei. So ist es aber nicht. Ja, so ist es aber nicht. Wir schlagen auf, knallhart in der Realität. Wir hoffen, wir konnten euch so ein bisschen entführen in dieses spanische Lebensgefühl. Oder die verschiedenen spanischen, katalanischen, baskischen Lebensgefühle. Wir haben auch noch ein bisschen was für euch, und zwar schon mal so einen Ausblick. Wenn ihr die Reihe nachhört, unsere Folgen, dann wird es irgendwann in den nächsten Wochen auch eine Folge über Vanlife, über Camperlife, über Caravan oder Zelten geben. Wir werden eine Folge machen über die Freiheit auf Rädern. Und das Unterwegssein, es ist zu Pandemiezeiten noch ein größerer Hype geworden, als vorher schon war. Und wir haben ja auch in verschiedenen Folgen, bei der Südaustralien-Folge zum Beispiel, haben wir ja, das war ja auch so ein bisschen so ein Trip mit dem Camper, da haben wir auch schon ein bisschen erzählt. Und so eine Folge mit Natur in Europa, mit ein paar Tipps und ein paar Erlebnissen, die wird es in den nächsten Wochen geben. Unsere Freundinnen und Freunde von der Geosaison, die waren schon ein bisschen schneller. Die haben nämlich ein Geosaison extra rausgebracht. Und das heißt für unsere Folge heißen wird Freiheit auf Rädern. Alles für das große Los mit Camper. Und das ist erstmal ein Heft, was so ein bisschen anders aussieht wie die anderen Hefte. Ich muss mal sagen, das Cover ist wunderschön. Es ist so Perlmutt, Eierschalenfarben. Okay. Und da drauf Geosaison in Gold, dieses Geosaison extra in Gold geschrieben, so ein bisschen in so einem Lachsfarben, Freiheit auf Rädern, und dann steht so ein tolles altes Wohnmobil am Strand und man hat sofort Bock, dort einzusteigen, den Besitzer, die Besitzerin zu verjagen und zu sagen, Baby, Alter, das Ding ist jetzt mir, ich fahr jetzt los. Würden wir nie machen, weil wir sind ja friedliche Menschen, aber den Gedanken hatte ich kurz. Und wir wollen euch dieses Heft auf jeden Fall schon mal ans Herz legen, weil es gibt eine Starthilfe für Leute, die das zum ersten Mal machen. Es gibt aber auch Touren für so Fortgeschrittene, für so Hardcore-Camper, die schon seit 20 Jahren irgendwie im Bulli unterwegs sind. Natürlich gibt es Routen durch ganz Europa und die besten Strandorte, die man anfangen kann, vom Alpenrand bis zur Nordsee. Und das ist uns auch ganz wichtig, das werden wir auch in der Folge besprechen. Klar, man ist beim Camping oder mit dem Campervan direkt mit dem Auto unterwegs. Wir sind ja immer dafür, Kompensation machen wir bei unseren Reisen auch. Und dazu gibt's auch was im Heft unterwegs im Grün. Wie kann Campingurlaub nachhaltig werden? Auch ein großer Part im Heft. Können wir euch nur empfehlen. Die Kollegen und Kolleginnen haben wieder glänzende Arbeit geleistet und haben auch wieder das gemacht, was wir nicht können. Direkt alles toll bebildert. Das ist im Podcast immer ein bisschen schwierig. Da müssen wir mit Worten arbeiten. Wir hoffen, wir haben das heute geschafft. Aber das ist ein tolles Heft. Grüße nach Hamburg.
Ja, das war es eigentlich schon so fast. Was wir jetzt am Ende noch haben, nachdem wir gleich noch Tschüss gesagt haben, ist tatsächlich eine Stimme von einer Hörerin. Wir haben das neulich schon mal gemacht nach einer Folge, da hatte sich jemand gemeldet. Das war so schön, die Sprachnachricht auf unserer WhatsApp-Nummer, die wir haben. Weißt du, wie die ist, Michael?
Moment, ich habe sie nicht im Kopf, aber ich sitze hier an meinem Schreibtisch.
Blätter mal, ich überbrück mal. Und da könnt ihr uns ja Sprachnachrichten hinschicken. Ihr könnt uns ja schreiben, ne? Also ja, auf den Social-Media-Kanälen oder halt bei E-Mail.
Ich habe sie.
Per E-Mail oder so, aber ihr könnt uns halt, Technik, ne? Wir sind jetzt auch sozusagen im 3000. Jahrhundert angekommen. Irgendwie könnt ihr uns auch auf unsere WhatsApp nochmal Sprachnachrichten schicken. Ja. Wenn sie uns besonders gut gefallen, tauchen sie manchmal in unseren Folgen auf, wie es jetzt gleich passiert. Die Nummer ist
0151 7295 8618. Ich wiederhole, die Reisen WhatsApp Nummer ist die 0151 7295 8618. Meister, ruft uns an, wir rufen euch nicht zurück.
Du sollst beim Fernsehen arbeiten mit der Stimme. Meine Güte.
Der Stimme soll ich beim Fernsehen arbeiten. Ich weiß, wie du das meinst.
Und mit meinem Aussehen soll ich beim Radio arbeiten, ganz einfach. Ja. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall eine dieser Nachrichten, die dort ankam, war von einer jungen Dame namens Chiara, die sich gemeldet hat im Anschluss an unsere Reise-Highlights-Folge 2021. Da ging es unter anderem auch über Mental Health und Reisen. Also warum Reisen auch helfen kann, so ein paar psychische Themen, die man hat, so irgendwie zu erledigen und einfach irgendwie vielleicht mit sich selber ein bisschen mehr ins Reine zu kommen. Und damit wollen wir diese Folge beenden und sagen jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Diskutiert mit, nennt uns noch andere Gründe, nach Spanien zu fahren, was euch noch einfällt. Lasst uns wissen, wie ihr es findet und so weiter auf unserem Blog, auf Instagram, auf Facebook und so weiter. Erstmal vielen Dank von mir und Michi, willst du auch noch Tschüss sagen?
Ich will auch noch Tschüss sagen. Ich sage, wie der Spanier halt am Ende immer sag, hasta mañana oder
hasta
so.
Hasta pronto oder so.
Ja, hasta pronto. Ja. Und nochmal vielen Dank. Also vielen Dank an die Community, deshalb machen wir das auch mit den Sprachnachrichten hinten, weil wir finden, ihr gebt uns so tolle Tipps, auch jetzt schon im Vorfeld zu Spanien. Und ich glaube, wenn jemand neu irgendwie zu Reisen kommt und geht einfach die Posts durch und auch nicht nur das, was wir geschrieben haben, sondern auch eure Kommentare, da baut sich so eine ganze Reisewelt zusammen. Und genau deshalb, das ist so das Urding, viele andere Sachen auch, aber das Urding ist das, warum wir das alles machen, ist halt gute Leute zusammenbringen, die sich gegenseitig helfen, die Welt zu entdecken und ein bisschen besser zu machen. Mehr kann ich jetzt nichts mehr sagen.
Das war auch gut so, das war genauso gut. Jetzt übergeben wir an Chiara und wünschen euch eine schöne Zeit noch. Passt auf euch auf, gute Reise im Kopf mindestens und bis bald. Viel Spaß mit Chiara und adios.
Hallo, hier ist Chiara. Ich höre gerade euren Podcast und ich wollte einmal ein großes Dankeschön an euch richten, dass ihr immer noch jetzt in der Zeit, wo man leider ja nicht reisen kann, darüber berichtet und so ein bisschen das Fernweh trotzdem noch ankurbelt und man sich so ein bisschen aus dieser Welt wegträumen kann. Ich bin 19 Jahre alt und studiere gerade Psychologie und ich habe gerade die Folge gehört, in der ihr Fragen beantwortet und wo es auch um Reisen und Mental Health geht. Und ich finde es einfach super interessant und auch echt schön, dass ihr über sowas auch sprecht und so ein bisschen auch eine Aufmerksamkeit für dieses Thema schafft. Dafür auf jeden Fall ein ganz großes Dankeschön. Ich wollte auch noch ein bisschen erzählen und zwar hat mir Reisen mit meiner Mental Health auch sehr, sehr geholfen. Ich war alleine reisen und es hat mir einfach sehr viel Kraft gegeben, auch dass man merkt, dass man auf sich gestellt und alleine sehr gut klarkommt, dass man mit sich im Reinen werden kann und auch, es gibt ja ein paar schwierige Sachen beim Reisen, auf die ihr auch immer wieder aufmerksam macht und es gibt Schwierigkeiten und Herausforderungen und wenn man merkt, dass man die quasi überwinden kann, auch alleine, das gibt einem sehr, sehr viel Kraft. Genau, ich wollte mich auf jeden Fall einmal dafür bedanken, dass ihr so einen tollen Podcast macht und ganz liebe Grüße ausrichten.
Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.